Schloss mit Lustig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schloss mit Lustig, dem Podcast von WDL, mit dem wir dir das WDL-Feeling nach Hause bringen wollen, mit dem wir dich aber auch da, wo du bist, ermutigen und inspirieren möchten. Und heute ist eine brandneue Folge SML Story, wo wir einfach Leute aus dem WDL-Kontext haben, die ich feiere. Und die einfach eine Story haben mit Jesus und die ich dir vorstellen darf. Und das ist für mich total besonders, weil ich so meine Kolleginnen und Kollegen, die Leute, mit denen ich hier sitze, einfach Zeit verbringen darf, Quality-Zeit, sie kennenlernen darf. Und das ist so schön. Heute habe ich besondere Quality-Zeit mit der lieben Laura. Yes, hallo Laura, hallo. So schön, dass du da bist. Voll cool. Wir haben ja schon mal zusammen einen Podcast aufgenommen. Oh yes. Jetzt sitzen wir wieder hier. Das ist so, so, so cool. Und ich freue mich da riesig drüber, weil ich finde, du bist eine der absoluten guten Seelen von WDL. Also ich finde, zu dir kann man kommen, man kann sich eine Umarmung abholen und man ist einfach bei dir ich habe dir das jetzt letztens gerade schon mal gesagt, aber ich finde, du bist jemand, da ist man so krass. Du bist so eine Hafenperson irgendwie und du bist so unjudgy. Also ich habe das Gefühl, man kann mit dir kommen, mit allem, was man verbrochen hat oder mit allem, was einen beschäftigt oder und du wirst das nie verurteilen, sondern du hast da, finde ich, so viel Herz und das finde ich ganz besonders. Kurzer Moment der Liebesüberflutung an dich. Das ist ja sehr cool. Deswegen freue ich mich, dass die Hörerinnen und Hörer heute Teil von deinem Herz hören, von deiner Geschichte, was Jesus darin gemacht hat. So schön, dass du da bist, Laura.
Danke, ich freue mich auch.
Wie geht's dir gerade so?
Bin ein bisschen aufgeregt, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, ich wäre entspannter.
Das ist meine Präsenz, die dich aufgeregt lässt.
Aber das wird schon richtig gut.
Ja, das wird richtig gut. Ich freue mich auch. So cool. Ich habe gemerkt, ich sage immer so cooler als so Lückenfüllerwort. Ich muss damit aufhören. Ich brauche was Neues. Voll wunderbar. Voll wunderbar, Laura.
Besonders.
Ich will dich ein bisschen vorstellen. Und zwar, du lebst nicht hier am Starnberger See, obwohl du hier schon mal gelebt hast.
Tatsächlich.
Du hast nämlich hier dein FSJ gemacht.
Oh, ja.
Welches Jahr war das?
14, 15.
Da kannten wir uns schon. Da haben wir uns nämlich kennengelernt, als du dein FSJ gemacht hast. Wir sind echt schon so lange hier, Laura. Oder?
Ja.
Überleg mal, das sind jetzt einfach 10 Jahre.
Ja, im Sommer.
Du liebe Schule. Wir kennen schon 10 Jahre, das ist schon lang.
Oha.
So habe ich es noch nicht betrachtet.
Ich auch nicht.
Voll geil. Gut. Herzlichen Willkommen, Handshake.
Yes,
herzlichen Glückwunsch an uns.
Ja, haben wir gut gemacht.
Und da haben wir uns kennengelernt, du hast ja dein FSJ gemacht. Da hast du am Starnberger See gewohnt. Du wohnst jetzt auch nicht, wie viele von uns, hier draußen oder in München, sondern du wohnst im schönen Kaufbeuren.
Halt, stopp.
Das ist, oder?
Nein.
Benediktbeuren.
Ja.
Irgendwas Beuren.
Benediktbeuren.
Beuern.
Tatsächlich.
Nicht Beuren. Beuern, das ist halt einfach da hinten raus, diese Käfer, so, aber direkt am Alpenrand.
Ja, wunderschön.
Also ich muss schon sagen, ich fahre da ja ab und zu raus und es ist einfach abgefahren, traumhaft.
Ja.
Und du bist da voll schnell in Kochel, da so in Weichensee und so diese ganze Ecke, die einfach schön ist. Wo die Münchner sich da immer so eine Stunde rausquälen, da bist du einfach.
Ja.
Schon krass. Wie ist das für dich?
Ich lieb's. Ich lieb Natur. Und das ist so ein Ort, wo ich einfach runterkomme.
Ehrlich? Ja. Ist es dir manchmal auch einsam, dass du merkst, oh, irgendwie fände ich es geiler, in einer Großstadt dran zu wohnen, wo ein bisschen mehr Gewusel ist? Oder?
Es ist so beides. Mhm. Also manchmal vermisse ich, dass man schnell irgendwo hinkommt.
Mhm.
Das vermisse ich, glaube ich, am meisten. Aber mittlerweile habe ich auch einen Freundeskreis in der Gegend. Dann geht es eigentlich. Aber wenn man so niemand kennt,
das ist
dann ist das echt heftig.
Dann ist es mehr eine Community.
Aha. Ja.
Mehr Kühe als Menschen.
Das ist tatsächlich trotzdem so.
Das ist denke ich mir, oder? Das ist da wirklich, weil das ist so, ich finde Kühe so ein bisschen gruselig und ich weiß, da hinten raus sind echt immer ganz schön viele.
Da sind sehr viele.
Aber auch hier, also hier haben wir auch echt viele Kühe. Naja gut, darum soll es heute nicht gehen. Also du wohnst denn da und du bist Teil bei WDL der Hauswirtschaft und Küche.
Mhm.
Und hier steht schon, ich habe ja schon seit so vielen Jahren dabei, aber das habe ich schon gesagt, das habe ich schon gehighlightet. Wie kamst du damals ursprünglich zu WDL?
Ursprünglich, oha. Ich habe in Frankfurt gelebt davor und habe mein Abi dort gemacht und im letzten Jahr, das ist auch eine abgefahrene Geschichte, weil ich innerhalb einer Woche von 3 unterschiedlichen Personen gehört bekommen habe, hey, mach dein FSJ bei WDL.
Wirklich?
Wirklich.
Also so random. Und
richtig
die Leute wussten
random.
Nicht voneinander?
Nee. Die wussten nicht voneinander, dass sie mir das sagen.
Kannten die sich untereinander?
Teilweise, aber
ach,
nicht
krass.
Alle. Und ich wollte das nicht. Ich dachte, ich vergeude doch kein Jahr. Ich will einfach studieren und irgendwas im Leben erreicht haben, so ungefähr. Aber das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Dann habe ich mir mal angeschaut, was WDL ist, weil ich war noch nie hier davor. Dann habe mir ein paar Videos von Freizeit angeschaut und dachte so, boah, wie cool ist dieser Ort, bitte.
Und spätestens, wenn man die Videos guckt, ist man gecatcht, weil es ist so, schon geil.
Ja, ist so. Und dann habe ich mich beworben. Und als ich bei den Vorstellertagen, Bewerbertage heutzutage, hier war, dachte ich so, boah, ja doch, ich möchte hier sein. Das ist, glaube ich, ein guter Ort. Der würde mir gut tun. Und war sehr happy, als ich die Zusage bekommen habe, ein paar Wochen später.
So cool.
Ja.
Krass, hast du noch Kontakt mit den Leuten, mit denen du damals hier im FSJ warst?
Nicht mehr zu vielen, aber so zu ein, zwei regelmäßig. Und wenn man sich sieht, ist es trotzdem immer Family.
Habt ihr da manchmal so Treffen, so wo sich das ganze Team trifft?
Ja, wir versuchen es einmal im Jahr. Dieses Jahr sind wir bei WDL.
Geil.
Ende April. Darauf freue ich mich. Genau, wir versuchen es. Meistens klappt es, kommen nicht immer alle. Ich glaube, wir waren noch nie alle, aber das ist okay. Die können und wollen, sind dabei. Und dann
aber voll schön, oder? Ja. Wenn man auch sieht, boah, was ist in den letzten 10 Jahren passiert und wie sind wir hier alle gewesen, so frisch nach dem Abi. Irgendwie schon krass.
Ja, zu merken, dass man sehr unreif war in dem Alter.
Aber das finde ich gerade die Season mit, weil ich glaube, in dem Alter, man empfindet es ja selber nicht unbedingt so.
Ja.
Also man denkt jetzt nicht von sich selber, oh, guck mal, ich bin noch voll unreif.
Voll, gar nicht.
Ich habe mich mit 16, glaube ich, gefühlt, als hätte ich die Weisheit schon, also gäbe nicht mehr Weisheit, als wie ich mit 16 hatte, so gefühlt.
So, ja.
Aber trotzdem, ich glaube, das gehört einfach dazu und ich glaube, das darf man auch, weil
genau,
wahrscheinlich werden wir in 10 Jahren über uns jetzt das Gleiche sagen und deswegen, finde ich, darf man einfach so feiern, das, wo man gerade ist, mit einem gewissen Fünkchen alt, wie heißt denn das, Altwissen, sozusagen, hey, wahrscheinlich werde ich in 10 Jahren viel gelernt haben, hoffentlich.
Hoffentlich, gell? Genau.
Krass, so cool.
Yes.
So cool, das sage ich schon wieder, so wundervoll. unsere Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich jetzt da ganz penibel drauf achten, welche Wörter ich verwende. Laura, du, finde ich, hast ja so eine mega crazy, crazy klingt jetzt gleich so, ja, aber doch schon, du hast echt eine crazy Story. So. Also du bist nämlich gar nicht aus Deutschland eigentlich ursprünglich, sondern aus Brasilien,
yes.
Was auch richtig krass ist. Da werden wir aber nachher nochmal drauf eingehen, kleiner Teaser schon mal an dieser Stelle. Was mich jetzt aber noch interessiert, bevor wir jetzt mal noch näher auf deine Story eingehen, was mich interessiert ist, was hält dich eigentlich so lange schon bei WDL?
Gute
was
Frage,
hätte schon echt
wirklich.
Viele, ich meine, du hast jetzt ja studiert und all diese Dinge, also es hätte jetzt ja schon viele Absprungmöglichkeiten gegeben, zu sagen, okay, ich lasse das jetzt, aber you're still here, also ich bin auch noch hier, aber was
wir
hält dich?
Da.
Wir sind noch da, was hält dich so an WDL?
Es gab viele Momente, wo ich gedacht hätte, okay, die Season ist jetzt vorbei bei WDL. Da könnte man später auch nochmal drauf eingehen, aber ich glaube, ich liebe einfach meine Arbeit. Also ich merke immer wieder, dass ich es liebe. Ich präge anders Menschen hier. Ich präge die Leute, die im Hintergrund arbeiten. Ich präge die FSJler und darf Gästen noch was Gutes tun. Und irgendwie mag ich diese Kombi aus beidem. Ich liebe es, praktisch zu arbeiten, aber ich liebe auch, mal im Büro zu sitzen und einfach Dinge abarbeiten, aber auch Gespräche mit den FSJlern zu führen, einfach zu hören, hey, wie geht's dir gerade? Und irgendwie passt da so viel zusammen, was mir liegt, was ich gerne mache. Und ich glaube, der Jesus hat mir immer wieder gezeigt, es ist gut hier.
Geil,
gut,
dass du fährst. Du fährst zur Arbeit und sagst, ich habe da Bock drauf auf das, was ich tue. Und das ist schon ein Geschenk. Ich glaube, es geht vielen Leuten nicht so, das sagen zu können. So, ich habe letztens einen Nachbarn auch im Flur getroffen, der war so, oh, musst du zur Arbeit? Also so, und ich so, ja, aber ich gehe eigentlich voll gern zur Arbeit. Und ich glaube, das ist sowas. Also was ein Privileg, oder?
Absolut. Merke ich immer wieder. Und dann noch an so einem schönen Ort.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe vorhin gerade den Postboten, die kamen irgendwie zu zweit und habe ich beobachtet, wie krass die einfach gestaunt haben hier über die Burg. Und ich denke so, ja, das erinnert mich immer wieder dran. Es ist schon einfach ein ultra krasser Ort hier.
Mhm.
Also ist schon geil. Ja.
Mega.
Sehr, sehr cool. Wundervoll. Oh Mann. Laura, mich interessiert, wir wollen jetzt mal so abbiegen, war ja schon Teil deiner Story, aber mal so in deine Hintergründe. Mit einer ganz seichten Frage. Wer ist Jesus für dich?
Jesus.
Und wie hast du Jesus kennengelernt?
Ja, Jesus kennengelernt habe ich als Kind.
Mhm.
Bin so schön, wie hast du es genannt?
Froki nenne ich die immer.
Bei Philipp.
Fromme Kinder.
So witzig. Genau, meine Eltern, also wir sind christlich aufgewachsen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Deswegen,
wir, das heißt, du hast auch noch Geschwister?
Ich habe 2 Brüder, die sind jünger als ich, genau.
Du bist die älteste Schwester.
Yes. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir echt von klein auf biblische Geschichten gelernt haben und einfach Gott kennenlernen durften auf ganz kindliche Art und Weise. Ich lieb's. Genau. Und Jesus für mich ist wirklich mein bester Freund, dem ich alles sagen kann, wenn es mir nicht gut geht, wenn es mir gut geht. Aber auch der meinen Schmerz kennt, der mich durchträgt durch schwierige Zeiten. Irgendwie ist Jesus so das Wichtigste in meinem Leben, weil ohne Jesus wäre ich nicht hier, wo ich heute bin. Und da, keine Ahnung, bin ich einfach so dankbar, dass es Jesus gibt.
Krass.
Ja.
Und wie hast du dann, du hast jetzt gesagt, du bist damit aufgewachsen, aber gab es für dich so einen Punkt, an den du dich erinnern kannst, wo du gesagt hast, okay, Jesus, so heute mache ich ganze Sache mit dir? Oder bist du da wie so reingewachsen? Wie war das für dich?
Ich habe mich als Kind mal dafür entschieden und ich weiß auch genau, wie es war. Aber ich würde sagen, dass ich wirklich all in für Jesus erst in meinen Ende, so 19, 20, vielleicht schon ein bisschen früher, aber ich habe da gemerkt, okay, krass, ich will wirklich mein Leben Jesus geben und wirklich all in gehen so. Und mein Glaube ist dadurch irgendwie immer mehr gewachsen, vor allem durch den Umzug nach Deutschland, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber ich musste das erst erleben. Davor war es immer nur so normal und das fand ich ein bisschen schade. Ich habe meinen Bruder bewundert dafür, dass er immer sagen konnte, boah, ich liebe Jesus und Gott ist alles für mich. Und das konnte ich nie von Herzen sagen. Trotzdem wusste ich, dass es die Wahrheit ist. Also ich habe es trotzdem geglaubt, aber es ist einfach noch nicht in meinem Herzen so richtig angekommen. Mhm. Und dafür habe ich ganz lang gebetet und jetzt ist es so und jetzt könnte ich es mir nicht anders vorstellen. So.
Krass.
Ja.
Das heißt, da gab es dann doch nochmal so einen Switch-Moment für dich, wo du gesagt hast, also früher, da bin ich mit groß geworden und ich habe das so akzeptiert, aber dann nochmal so einen Switch-Moment zu sagen, okay, und jetzt nochmal Vollgas, irgendwie wie nochmal so einen Hingabemoment zu sagen, okay, Jesus, du bist wirklich mein Alles.
Genau.
Wow. Ja, und wir haben es ja schon immer wieder, geteasert, dass du nicht in Deutschland groß geworden bist, sondern in Brasilien. Erzähl mal, also wie kommt das? Das ist jetzt ja nicht eine Standard-Story.
Ja.
Du bist irgendwie dann auch jetzt Brasilianerin, also du bist ja geboren,
ja.
Das heißt, du hast da den Pass, heißt du hast doppelte Staatsbürgerschaft.
Yes.
Aber erzähl mal, sind deine Eltern auch Brasilianer oder ganz woanders? Genau, nimm uns mal mit rein.
Yes, das ist immer eine lange Geschichte, wenn ich das erzähle.
Ja, wir haben mehr Zeit, liebe Laura. Genau. Ist nicht so easy, ne? Ich sage so, ja, Monnem, Mannheim, da bin ich her und bei dir ist so, also.
Ja, ich muss mich immer entscheiden, okay, jetzt, wo habe ich davor gelebt, ist meistens meine Kurzversion. Ich sage dann immer, ah, ich habe davor in Frankfurt gelebt.
Und dann ist es halt also, so, okay.
Ja, genau.
Und das heißt, bist du da auch aufgewachsen, bist du so,
Nein. Genau, also ich bin geboren und aufgewachsen, bis ich fast 17 war, habe ich in Brasilien gelebt.
Mhm.
Meine Eltern sind Missionare, ist auch immer schwer zu erklären. Also die haben da Kirchengründung oder arbeiten immer noch in Kirchengründung, aber haben ganz, ganz viele unterschiedliche Projekte, wo sie eben Glaube und Jesus an die Menschen nahe bringen wollen. Das ist ziemlich coole Arbeit, die sie da tun.
Das heißt, die sind die ersten gewesen, die nach Brasilien gezogen sind?
Genau, yes.
Mein Von Deutschland aus.
Genau, von Deutschland aus tatsächlich. Meine Mama ist Deutsche und mein Papa ist Spanier, also macht viel Sinn, dass wir in Brasilien aufgewachsen sind. Naja, das ist eine andere Geschichte, aber genau, meine Eltern sind ein Jahr, bevor ich geboren bin, nach Brasilien gezogen und wollten da ursprünglich ein Jahr mal verbringen. Das sind jetzt 31 Jahre.
Wow!
Genau, und ich bin dann quasi ein Jahr später gekommen und ich habe noch, der nächste Bruder kam dann auch darauf noch ein Jahr später und irgendwann noch der Jüngste. Und genau, was war die Frage? Da bin ich aufgewachsen. Genau.
Da bist du aufgewachsen. Und wie ist das dann so? Also du bist ja dann so irgendwie so ein kompletter Kulturenmischling. Du bist so irgendwie Spanierin, von Papas Seite Deutsche, von der Mama in Brasilien geboren und aufgewachsen und da irgendwie groß geworden. Da nimmt man ja auch die Kultur mit. Du bist da zur Schule gegangen, das ist die Sprache, die du gelernt hast, die du mit deinen Freunden gesprochen hast. Wie geht's dir so mit diesem Erbe, das du da irgendwie so in dir hast?
Ja, also es ist ein Privileg, Multikulti-Kind zu sein. Und gleichzeitig ist es auch herausfordernd, weil ich nie weiß, wo ich richtig zu Hause bin.
Oh, krass.
Also das hat ganz viel mit Identität zu tun und fordert mich auch heute noch manchmal heraus, weil ich mich manchmal überall zu Hause fühle und manchmal nirgendwo.
Mhm.
Und das ist so ein ganz wildes Gefühl irgendwie, was nicht jeder nachvollziehen kann, weil man es nicht kennt, woher auch. Und das ist immer ganz besonders, mit Menschen zu reden, die entweder auch Missionarskinder sind oder die auch multikultimäßig aufgewachsen sind, weil man sich irgendwie versteht dann. Mhm. Aber ja, wie gesagt, das ist ein Privileg. Wie cool ist es bitte, dass ich Brasilien kennenlernen durfte als meine Heimat, aber auch jetzt mittlerweile seit 13 Jahren Deutschland. Einfach abgefahren, wie schnell die Zeit vergeht. Aber auch, wie wohl ich mich mittlerweile auch hier in Deutschland fühle. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so wohl fühlen werde mit einer ganz anderen Kultur, die ich dachte zu kennen, aber eigentlich überhaupt nicht kannte.
Das ist ja so abgefahren, dann so auch jetzt zu sagen, 30 Jahre Deutschland. Ich denke, so, ich bin Deutsche, für mich bist du irgendwie auch, wenn wir uns so begegnen. Ja. Man vergisst im Alltag so schnell, dass du eigentlich ein ganz anderes, einen ganz anderen Hintergrund, einen Background irgendwie hast. Wie kamst du denn dann überhaupt nach Deutschland?
Ja, da auch wieder ein Schulabschluss. In Brasilien gibt es einen einzigen Schulabschluss, den macht jeder. Ich war ein bisschen früher als die anderen fertig, also mit 16. Und in diesem Jahr hat sich super viel getan, auch die Frage, hey, wie geht's jetzt weiter? Mhm. Und ich konnte mir nicht vorstellen, mit 16 jetzt zu studieren, weil ein Ausbildungssystem gibt's da nicht. Also man kann entweder irgendwo arbeiten gehen oder halt studieren. Und ich war so, keine Ahnung, was ich aus meinem Leben machen möchte.
Und warst du davor schon jemals in Deutschland gewesen?
Ja, wir waren immer wieder alle 3 Jahre ungefähr in Deutschland für so 2 Monate. Da haben meine Eltern ihre Arbeit Freunden und Gemeinden vorgestellt.
Und haben sie quasi so eine Tour so gemacht.
Deutschland-Tour.
Und dann wart ihr auch so dabei. Ehrlich? Wirklich so eine?
Wirklich. Deutschlandweit. Und Schweiz.
Alter, Laura.
Ja, super anstrengend.
Ja, das glaube ich. Man ist immer irgendwo, man muss immer brav Hände schütteln. Ja. Man ist die Tochter vom Missionar.
Und man kennt immer, man wusste immer, das ist die Laura. Und ich so, ja, cool, wer bist du? Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber schön, dass du mich kennst. Also als Kind richtig ätzend.
Supporte meine Eltern.
Ja, cool. Das habe ich nicht gedacht. Genau, und irgendwann haben wir uns Kinder auch geweigert mitzugehen. Und wir sind dann immer bei Verwandten geblieben. Also wir waren nur bei einzelnen Spots dabei, wo wir auch dann wussten, okay, ein paar Kinder von den Leuten erkennen wir doch. Weil das war immer super.
Also seid ihr quasi mit rüber nach Deutschland, aber dann seid ihr vor Ort in Deutschland bei Verwandten geblieben, nicht
genau.
In Brasilien geblieben?
Nee, wir sind immer mit. Okay. Dafür bin ich auch ehrlich dankbar, dass ich hier auch kennenlernen durfte, also wie ein bisschen Deutschland ist und auch Verwandte. Also mir ist Familie sehr wichtig, weil in Brasilien Familie so alles ist. Dachte ich immer, oh ja, hier Familie besuchen und dann, um festzustellen, es sind Verwandte. Hier wird ist es anders. Wie erkläre ich das? Also Familie ist nur der engste Familie, Eltern, Papa, Mama, Geschwister, fertig. Und in Brasilien ist Familie, gehört auch der Verwandtenkreis dazu, so viel, oft.
Und auch die Hunde, Tiere, Katzen, das
sowieso. Allen. Genau.
Und dann bist du, also das heißt, du warst schon mal in Deutschland?
Yes, genau.
Und dann hast du den Schulabschluss gemacht und dann? Hast du gesagt, was mache ich in meinem Leben?
Ja, es war ein Prozess von fast einem Jahr, wo ich, wo dieser Gedanke reifen durfte. Ich sage auch immer, dass Gott mir das irgendwie krass gezeigt hat.
Also der Gedanke so, ich gehe nach Deutschland.
Genau. Und und meine Mama hat es einer ihrer Schwestern erzählt. Und die haben dann gesagt, hey, du kannst bei uns einziehen. Und ich war so abgefahren, cool.
Mhm.
Das war auch die Familie, die wir am besten kannten. Mit den Cousins haben wir auch am meisten gemacht. Und deswegen dachte ich so, ach cool, die kenne ich ja wenigstens schon ein bisschen und dachte, das wird easy going sein und habe nach und nach diese Entscheidung getroffen. Wirklich, bis ich wirklich hergekommen bin, habe ich nie gesagt, ich bleibe jetzt hier, sondern es war wirklich für mich ein Abnabelungsprozess, der seine Zeit gebraucht hat und irgendwann habe ich es meinen Freunden auch erzählt, hey, ich bleibe dann in Deutschland, wenn wir wieder nach Deutschland gehen als Familie, bleibe ich hier und meine Eltern kommen dann alleine zurück. Ohne mich. Das war krass, das zu erzählen, aber auch richtig schön Support zu erfahren. Also wirklich, die haben mich alle so unterstützt darin.
Wow.
Und gar nicht so, oh, geh nicht, so gar nichts. Das habe ich nicht erlebt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ist auch nicht selbstverständlich so. Genau, die Freunde da sind auch wirklich mir auch heute noch sehr nah. Also, ja.
Wie besonders, einfach Freunde auf der anderen Seite des Kontinents zu haben.
Ja.
Und das heißt aber, Deutsch konntest du schon, weil das heißt, Papi zu Hause gesprochen, ne?
Ja, das war meine Eltern.
Also die Sprachbarriere war nicht, also du hattest keine Sprachbarriere, aber eine kulturelle natürlich.
Ja. Ja, auch eine Sprachbarriere, man denkt es nicht, aber dadurch, dass man spricht anders Deutsch, wenn man nicht im gleichen Land lebt, weil die Sprache bleibt ein bisschen stehen, weil man das ja hier nicht so mitbekommt. Und das
heißt, du hast das Wort geil neu gelernt.
Zum Beispiel. Oder cool oder lauter so Sachen.
Die Digga.
Digga, das sage ich immer noch nicht.
Nee, das sage ich auch nicht. Aber das war es, als ich Kind war, kurzer Exkurs, war Digga schon was wie, das gab es da schon und es war damals schon fast nicht mehr cool.
Jetzt ist es
Und jetzt super. Ist es ja so, das auf unserer Sommerfreizeit letztes Jahr war das so krass, dass ich so dachte, wow, das ist, ich dachte, das Wort ist voll uncool. Also in meinem Kopf ist das noch so ein uncooles Wort, weißt du?
Verstehe.
Naja, anyway, okay, Digga.
Digga.
Die Vokabel, die man halt so braucht.
Ja, wenn man auch hier so arbeitet. Lernt, wenn man mal wieder ist. Ja, wo waren wir?
Wir waren bei, dass die Sprachbarriere eigentlich...
Ach, die Sprachbarriere. Ja, also natürlich ist es ein Privileg, die Sprache zu kennen und auch alles zu verstehen, wenn Leute mit dir reden. Was, also so, sowas wie, Sprüche, wie nennt man das?
Sprichwörter.
Sprichwörter, genau, die kannte ich alle nicht. Oder oft sagen da Leute, ah ja, als Kind haben wir doch das angeschaut. Und ich denke mir so, was habt ihr?
Was?
Weiß nicht, von was ihr redet.
Ein redender Schwamm, den ihr euch angeschaut habt?
Ja, genau. Und das ist lustig, aber manchmal auch nicht gewesen. Ich musste mich immer erklären und dann gucken dich Leute an. Hä, wie? Kannst du das nicht wissen? Und ich so, ja, Leute, ich bin hier nicht aufgewachsen.
Wenn ich jetzt anfange mit Sachen aus Brasilien, okay?
Ja, genau. Und Kulturschock, also auch das auch. Und Schule, neues Schulsystem, das ist komplett anders.
Du hast dann beschlossen, also so die Entscheidung, die du getroffen hast, war, ich gehe nach Deutschland und ich mache mein Abi.
Yes. Dreieinhalb Jahre.
Dreieinhalb Jahre.
Ja. Das war erstmal der Plan. Dreieinhalb Jahre und dann gehe ich wieder zurück nach Brasilien.
Irgendwie abgefahren auch zu sich entscheiden, das Abi zu machen. Weil wenn ich überlege, ich finde ja, man sollte jedem Schüler und jeder Schülerin, die das Abi macht, einen Orden verleihen.
Ja,
weil ich finde, dieser Druck des Abiturs, so, das ist das Zentralabitur, das ist im ganzen Bundesland gleich. Und dann so, deine ganze Verwandtschaft ist so unfassbar aufgeregt, weil du Abi machst.
Ja.
Also man sagt ja immer, später in der Uni sind die Prüfungen schwerer, bla bla bla. Finde ich gar nicht.
Ich auch nicht.
Weil ich finde, dass dieser Druck, also dieses ganze Drumherum ums Abi, so immens ist und du hast das Gefühl, mein ganzes Leben liegt jetzt auf diesen Seiten vor mir, wie gut der Wahlteil in Mathe wird. Also so, schon krass.
Ja.
Also und wie krass, dass du dich entschieden hast, ja, ich gehe mal in ein anderes Land, andere Kultur und ich mache jetzt mein Abitur.
Leute, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, ich sag's. Das ist
so heftig. Wie war das dann für dich?
Ja, also dieser Druck war auf jeden Fall krass da. Es war super herausfordernd.
War das nochmal ein anderer Schuldruck, als du es aus Brasilien kanntest?
Absolut. Dort war auch schon Druck, also weil man muss dann, das ist ganz anders. Um in die Uni zu kommen, muss man so eine Prüfung machen und die kann man aber jedes Jahr wiederholen. Also die kannst du immer wieder machen.
Oder einfach immer besser werden quasi.
Genau, und ich muss mich nur auf diese eine Prüfung, die sehr krass ist, die geht 2 Tage, also die ist schon verrückt, aber man bereitet sich, man kann sich auch danach noch drauf vorbereiten. Also der Zug ist nicht
abgefahren. Man kann die einmal machen und dann kann man sehen, wie es ist und dann macht man das nochmal das nächste Jahr.
Ja, ich habe die auch, glaube ich, 3-mal dann, also jedes Jahr dann gemacht in den letzten 3 Schuljahren, damit man einfach reinkommt. Aber deswegen schon Druck da, aber nicht so wie hier. Und ja, vieles war herausfordernd. Keine Ahnung, zum Beispiel Geschichte. Habe ich natürlich nicht die deutsche Geschichte kennengelernt, sondern die brasilianische und Südamerika und ein bisschen Weltkriege so, aber nichts wie hier. Oder Physik und Mathe und also.
Du bist ja einfach so Quereinsteiger, wenn du überlegst, du bist ja im deutschen Schulsystem auch irgendwie darauf vorbereitet und es baut so aufeinander auf. So im Best Case. Schon, da habe ich schon richtig Respekt vor, Laura, dass du das dann gemeistert hast.
Ja, Gnade. Dass ich es geschafft habe, wirklich. Es war mit Ach und Krach.
Jetzt ist es ja wirklich richtig, richtig verrückt. Und du hast ja schon gesagt, deine Familie ist ja zurückgeflogen. Das heißt, du warst alleine ohne deine Family in Deutschland. Du hast gesagt, in Brasilien, Familie ist da voll, hat voll den hohen Stellenwert.
Ja.
Man steht sich voll nahe. Man verbringt wahrscheinlich ganz viel Zeit miteinander. Du hattest ja auch noch zu Hause gewohnt. Wie war das dann, in Deutschland ohne Familie zu leben?
Ja, ich habe es sehr unterschätzt. Also meine Mama wollte mich darauf vorbereiten. Sie hat immer wieder gesagt, Laura, das wird herausfordernd. Ich so, ach, das wird schon, das schaffe ich schon. Ich kenne die doch so. Aber in eine neue Familie einzusteigen ist immer anders. Es wird komplett anders sein als deine eigene Familie, auch wenn man verwandt ist so. Und das war super herausfordernd.
Vor allem dann seinen Platz auch dann da zu finden.
Ja.
Man verlässt irgendwie auch seinen Platz und das Familiengefüge zu Hause geht ja auch weiter.
Genau. Ja. Und ja, es gibt so, wie die Familien halt so sind. Jeder hat so seine Eigenheiten. Mhm. Und ich musste erstmal lernen, ah, okay, wie gehen die miteinander um? Wie ist Alltag bei denen? Weil das habe ich natürlich nie vorher erlebt. Und zu merken, boah, krass, sie sind einfach so anders als meine Familie. Und ich vermisse einfach meine Familie unfassbar. Mhm. Das war sehr, sehr schwer. Und wir haben da viele Fehler gemacht. Also, weil wir einfach nicht gut damit umgehen konnten. Wir haben uns nicht gut vorbereitet, sowohl ich nicht, als auch die Familie nicht, wo ich dann eingezogen bin. Heute lachen wir drüber und sagen, ja, heute würden wir vieles anders machen. Wir würden mehr Ziele klären, hey, oder Erwartungen. Was brauchst du, was braucht die anderen? Einfach mal darüber zu reden, hey, wie gehen wir jetzt miteinander um? Wir sind jetzt eine Riesen-Family, die haben 5 Kinder und ich war dann in dem Moment das 6. Kind, was dann auch dazugekommen ist. Und das war für alle nicht so einfach und war sehr, sehr schwer. Aber ich würde es heute sagen, dass wir es gut gemeistert haben. Aber ja, war schwer.
Und dann warst du 3,5 Jahre. Und auch krass, dass sie dich 3,5 Jahre aufgenommen haben. Das finde ich ja schon auch mal abgefahren.
Ja, wirklich.
Und auch, dass du dich da irgendwie eingegroovt hast. Und dann ging das los mit WDL, ne?
Genau.
Und dann bist du zu WDL. Wie ist das jetzt? Kannst du dir vorstellen, mal zurück nach Brasilien zu ziehen?
Ja, ist so eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Und ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich wünsche mir, dass ich bereit bin. Mhm. Ich möchte diese Tür nie zumachen. Weil wenn Gott möchte, dass ich zurückgehe, dann wird er mich darauf vorbereiten. Mhm. Aber ich weiß auch mittlerweile, dass es mir schwerfallen wird. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Weil früher
hätte du hast ja schon noch jetzt, also aktuell hast du schon noch die meiste Zeit deines Lebens in Brasilien verbracht.
Aktuell noch, ja.
Aber es switcht bald, ne?
Die nächsten Jahre werden es zeigen. Ja, also es ist immer noch mein Zuhause, wenn ich dort bin. Also sage ich immer, ich fliege jetzt nach Hause und es fühlt sich an wie zu Hause. Also ich liebe es, da zu sein. Es tut mir immer richtig gut. Mhm. Also wirklich ein Auftanken und tut mir einfach gut. Und ich vermisse meine Familie auch heute noch sehr. Aber man lernt irgendwie damit klarzukommen und auch hier irgendwie Familien aufzubauen oder einfach, WDL ist auch eine Familie irgendwo für mich und für viele, glaube ich, von uns.
Ja. Und auch so Freundschaften halt zu führen, wo Freunde einfach zur Familie werden, wo man sagt, hey, da ist so ein Vertrauen, da ist so ein Miteinander. Voll besonders, was vermisst du noch an Brasilien?
Ich vermisse es, dass es mehr warm ist als kalt.
Oh, da muss ich nicht Brasilien für gewesen sein, um das zu vermissen.
Ja, ich vermisse, glaube ich, ich bin ein krasser Beziehungsmensch, ich vermisse einfach die Menschen dort. Und ich liebe die Natur, aber ich bin in der Großstadt aufgewachsen, also da gab es nicht so viel Natur, aber ich liebe es einfach, wenn ich da bin, sage ich, oh, wir gehen ins Sumpfgebiet oder wir gehen in die Hochebene mit ganz vielen Wasserfällen. Oh, ich liebe es einfach. Und immer, wenn ich da bin, gehen wir dahin.
Das ist ja so verrückt, weil das gibt es ja hier so nicht. Also hier gibt es jetzt nicht unbedingt ein Sumpfgebiet. Hier gibt es ein Moor oben.
Ja, es gibt auch ein Moor, wo ich wohne.
Aber es gibt jetzt keine Sumpfgebiete.
Nee, mit Alligatoren und
In Brasilien hat auch garantiert, um da mal eine Exkursion zu machen, diese ganzen bisschen gefährlichen Tiere und Insekten, oder?
Ja, ich glaube, das wäre voll was für dich.
Schon, oder? Also die haben doch schon sicherlich alles, was so gefährlich ist.
Ja.
Schlangenspinnen.
Ja, safe.
Wirklich?
Natürlich.
Hast du da schon mal sowas gesehen?
Ja.
Was gefährlich ist? Was waren die gefährlichsten Tiere, die dir begegnet sind?
Also ein Jaguar ist tatsächlich das Gefährlichste, würde ich sagen.
Alter, dem bist du so begegnet, so?
Ja, nein. Also ich saß im Boot und der war auf einer
Seite. Aber schon ein freilaufender, also nicht Zoo.
Nein, nein, nicht im Zoo, ja.
So ein echter Jaguar.
Ein echter.
Auch nicht ein Auto.
Nein. Oh, goodness.
Krass, und so Insekten? Aber wenn du in der Stadt gelebt hast...
Ja, ich weiß ja nicht, was für dich gefährlich ist. Also,
naja, ich finde jede Spinne gefährlich,
okay,
sagen wir mal so.
Okay, dann eine Vogelspinne.
Hast du wirklich? Nein.
Wir also in unserem Haus, wo wir gewohnt haben, da gab es einfach Vogelspinnen.
Da hätte ich das Haus abgebrannt, glaube ich, aus Versehen. Wirklich? Also wirklich, so wirklich echte Vogelspinnen?
Ja,
Laura.
Die sind halt so handgroß. So. Ja.
Die können ja auch beißen.
Ja, mein Bruder wurde da schon gebissen.
Von der Vogelspinne?
Ja. Und unsere Hunde auch.
Was? Und wo sind die dann?
Was?
Die laufen so zur Tür rein.
Ja, das ist auch schon passiert, aber die
leben
halt
da. Die sieht
man
doch, aber die sind doch dann riesig. Was machst du dann, wenn du einer begegnest? Ich finde, die kannst du ja auch nicht einfach mit deinem Schuh zertreten. Das ist ja dann so
richtig
eklig.
Ja, sehr unangenehm, ja. Lass es einfach.
Hä, und was macht man dann mit denen, wenn man
ja,
die
ich weiß nicht, ob ich das so erzählen möchte, was wir alles gemacht haben.
Naja, okay. Lass mir mal diese dunklen Kapitel der Familie von oder Laura und ihre Brüder. Aber, und ich habe ja auch gehört, wenn man die dann so wegbringt, dann tun die ja auch wiederkommen. Also ich muss, ja. Ich finde, also ich töte jede Spinne, die in meinem Zuhause ist, aus dieser Angst.
Verstehe ich.
Aber ich finde Vogelspinne jetzt nochmal eine andere Nummer.
Ja.
Ich bin im Kalifornienurlaub schon mal Taranteln begegnet.
Mhm.
Und ich muss sagen, das hat, also es gibt halt in Deutschland, wir haben hier halt keine so Spinnen.
Nee,
unsere Spinnen bist du halt so eklig. Und was ich nicht mag, ist, dass sie sich einfach so wild bewegen. Also, dass ich sie so nicht kontrollieren kann. Oh, aber ich finde so eine Vogelspinne, das, hast du schon mal so eine auf der Hand gehabt und so?
Nee, ich glaube nicht. Doch, in der Schule war mal eine. Ich weiß nicht. Wir hatten so richtig coole Lehrer. Die eine hatte auch mal eine Schlange dabei. Und also ich hasse Schlangen wirklich. Wenn ich vor etwas Angst habe, dann sind es Schlangen.
Nee, aber Vogelspinnen, die bei dir zu Hause leben, sind super.
Nö, die mag ich jetzt auch nicht so, aber es macht mir irgendwie nicht so viel aus. Oder Kakerlaken, das gibt's unfassbar viel und die sind halt auch groß so. Hand, also, keine Ahnung,
wie würde
groß,
man 5
bis 10 Zentimeter,
oha,
sowas.
Und die schnalzen ja bestimmt auch, wenn man da drauf sind. Ich habe ja auch gehört, Kakerlaken darfst du auch gar nicht zertreten, weil die irgendwie unter ihren Flügeln Eier haben.
Richtig, haben wir trotzdem gemacht. Aber es ist ein bisschen dumm, ja. Ja, da
das
könnte ich ein paar wilder, eklige Geschichten.
Ich wollte sagen,
erzählen,
das war jetzt ein echt wilder Exkurs. Das war jetzt nochmal, darum haben wir noch nie geredet, Laura. Ich glaube nicht, dass ich dich jemals besuchen kann in Brasilien. Das finde ich schon auch, das ist schon krass.
Aber
es
ist ja nicht immer so.
Ja, da bin ich einfach so dankbar für Deutschland, dass wir nichts haben, was gefährlich
ist.
Es
ist wirklich so, hier ist man einfach relativ sicher. Also hier kann ich in den Wald gehen und spazieren gehen, ohne Angst vor Tieren haben zu müssen.
Kannst du das in Brasilien nicht?
Nein.
Ja, was passiert dann da?
Ja, also da kann ich halt ein paar Tiere sehen, die ich nicht sehen möchte, wie zum Beispiel Schlangen oder so.
Oh.
Und ich mag einfach keine Schlangen.
Alter,
aber
schwer.
Ich würde schon sagen, dass mich das krass abgehärtet hat.
Ich bin so dankbar, dass ich zum Missionardienst an den Starnberger See berufen wurde.
Amen.
Guter
Ort, guter
so
Ort.
Krass. Was wir haben, sind so ein paar Hechte im See. Große.
Ja, ich habe hier auch schon Schlangen gesehen.
Echt?
Okay, doch nicht.
Nee,
so,
doch.
Also
ja, wir haben hier so Kreuzottern oder so Blindschleichen
und
oder so Ringelnattern,
ja.
Aber das finde ich jetzt alles nicht so wild.
Ja, okay.
Ich habe auch, wie gesagt, Kalifornienurlaub, da wurde ich geprägt. Da habe ich jetzt eine, wie heißen die?
Klapperschlange
gesehen beim Wandern. Das ist
ehrlich?
Schon, ja,
oha,
beim
das
Wandern.
Ist krass.
Das war schon krass. Ich bin auch immer so klatschend durch die Gegend, weil ich habe gehört, Geräusche machen denen.
Ja.
Ja, bei der Klapperschlange war mein Klatschen egal. Die hat aber auch so ein Eichhörnchen gerade gegessen. Das heißt, die war so
ja,
ein bisschen
die hatte
Food-Trauma.
Ja.
Ist aber schon anders creepy, wenn du weißt, das Ding kann mich jetzt halt lahmlegen.
Wirklich, das ist crazy.
Ja gut, okay, Exkurs Ende, würde ich sagen.
Reicht.
Reicht wirklich. Oh, ich habe ein Vogelspinnentrauma jetzt.
Oh nein.
Aber, also zu dem Fakt, also das beantwortet auch die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, mal nach Brasilien zu ziehen.
Klingt super, ja.
Nein.
Let's go.
das ist jetzt so, quasi so, da bist du aufgewachsen, du kamst dann nach Deutschland, WDL ist jetzt irgendwie deine Heimat. Auch verrückt von so einer brasilianischen Großstadt jetzt auf einmal dann in Benediktbeuern
ja
zu wohnen.
Richtig.
Ja. So die richtige Idylle, vor allem noch so bayerische Idylle, das ist ja so der Stereotyp, den man so über Deutschland hat, finde ich, ist Bayern. Und das, ich finde, du hast ja voll viele Dinge erlebt, die so einfach ultra herausfordernd waren, also voll viele Herausforderungen, vor denen du da immer wieder standest. Gibt's da, also, ja, was würdest du sagen, waren so die herausforderndsten Dinge so, in dem, wenn du da jetzt mal so drauf schaust, so in deinem Leben?
Gute Frage.
Das ist vor allem so eine sehr
da könnte
offene
man so
Frage.
Viel, so viel erzählen. Ich würde schon sagen, dass es mich sehr geprägt hat, hierher zu ziehen. Also nach Deutschland an sich, diese Entscheidung damals zu treffen. Ich weiß nicht, ob ich sie heute genauso nochmal treffen würde. Es würde mir viel schwerer fallen. Also ich bin dankbar, dass ich sie damals mit 16.
Also du meinst, wenn du quasi jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen würdest,
ja, genau,
gehe ich für 3,5 Jahre für mein Abitur nach
Deutschland. Ja, genau.
Mhm.
Jetzt mit dem Wissen, wie es war. Also ich bin dankbar, dass ich es gemacht habe. Nicht falsch verstehen, so. Es war richtig und wichtig. Aber ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse.
Und jetzt mit dem ganzen Wissen, was du jetzt hast und was alles so ist, dann schon krass, ne?
Ja.
Und ich finde auch, dass so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich merke, desto älter ich werde, desto schissiger werde ich auch irgendwie. Also ich finde diese Leichtigkeit und diese Carelessness, wenn ich auch überlege, wie viel ich noch vor ein paar Jahren einfach unterwegs war, jedes Wochenende irgendwo anders und so. Und ich merke jetzt einfach, ich bin so ein richtiger Homebody geworden. Also ich liebe es einfach, zu Hause zu sein. Ja. Ich liebe auch einfach Deutschland. Ich finde mein, so einmal im Jahr nach Lanzarote zu fliegen, da kenne ich, das kenne ich jetzt mittlerweile, das finde ich auch schön.
Das ist ja richtig aber deutsch.
So, ja. Aber so, ich merke so, ich bin so... Ich liebe das da zu sein, wo ich kenne. Und das denke ich, das war ich früher gar nicht. Also ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie so langweiliger geworden. Aber ich merke auch, weil ich das Gefühl habe, da so, ich habe in meinem Kopf mehr Potenzial für irgendwelche Ängste, Sorgen und Sonstiges. Und das ist nicht gut, also das will ich nicht. Ja. Die Bibel ist da ganz klar, dass sie sagt, hey, so Sorgen, Ängste, das ist alles eigentlich Sünde, weil dann in den Bereichen habe ich Jesus nicht mit drin.
Ja.
Aber trotzdem merke ich einfach, ich liebe es einfach, eine Ruhe irgendwie. Also weißt du, so ein bisschen, deswegen, ich verstehe, was du meinst, zu sagen, Alter, ein Glück, wusste ich damals nicht, worauf ich mich eingelassen habe.
Wirklich. Es ist manchmal gut, wenn man es nicht weiß. Und es war trotzdem richtig. Also ich würde es wieder machen, aber es ist schon krass, wenn ich alles wüsste, was jetzt passiert wäre. Schwierig. Genau, und alles, was dazu kommt, ne? Also Identität ist so ein Thema, was immer wieder aufploppt, wo ich denke, boah, ich weiß, Jesus ist meine Identität, so, aber es kommen immer wieder Dinge in meinem Leben, wo ich merke, da werde ich krass herausgefordert. Letztes Jahr war ein Identitätskrisenjahr, würde ich sagen. War richtig herausfordernd.
Oh, krass. Aber was hat das bedingt und was ist da, wie bist du da rausgekommen wieder?
Ja, ob ich ganz raus bin, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, Auslöser waren so viele Kleinigkeiten, die dann irgendwie riesig wurden. Also festzustellen, dass meine besten Freundinnen gerade Kinder bekommen, was richtig schön ist und ich liebe das mitzuerleben. Und gleichzeitig zu merken, okay, jetzt haben die eigene Familie. So, gehöre ich da wirklich noch dazu? Da kamen so ganz viele Lügen auf, wo ich dachte, ich weiß, dass das Lügen sind, dass ich nicht zu deren Freundeskreis gehöre oder dass ich nicht einfach zu denen kommen kann. Und trotzdem hat es super viel mit mir gemacht. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber plötzlich war ich in einem tiefen Loch, wo ich dachte, boah, Jesus, du sagst, du füllst alles in mir. Du füllst meine Leere, mein Loch, was ich gerade fühle, aber ich sehe es gerade nicht. Wo füllst du das? Wie geht das? Und es gab auch für mich keine Lösung irgendwie, weil ich dachte so, okay, die einzige Lösung ist, entweder muss ich einen Partner haben oder ich wohne in der WG, damit ich mich nicht so einsam fühle, so viel zur Einsamkeit. Aber das ist nicht das, was mich füllen wird. Das sind so Dinge, wo man denkt, ach, die könnten mich füllen, aber sie werden nicht dieses Loch füllen. Und ich kann das auch gar nicht von Menschen erwarten, dass sie dieses Loch, was ich gerade fühle, füllen werden. Und da dachte ich so, ja, Gott, keine Ahnung, wie du das machen möchtest, aber hier bin ich. Ich bin gespannt, was du tun wirst. Und ich habe auch keine Antwort darauf. Ich weiß nur, dass es Jesus ist, der das füllt. Und es hat mich sehr, sehr viele Monate gekostet, dass ich gerade sagen kann, dass es mir gut geht.
Wow. Irgendwie bist du da konkret rangegangen? Also ich finde, sich aus sowas raus, das ist ja so leicht dann zu sagen, Jesus, du nervst mich gerade so, du kannst mich mal, ich hänge da jetzt drin und sich da auch irgendwie gehen zu lassen. Also was waren da, oder was wären da auch für andere so deine nützlichen Tipps so in der Retrosperspektive?
Ja, es ist so schwer, jetzt schon was zu sagen, weil ich irgendwie...
Weil du noch so ein bisschen frisch da drin bist.
Genau, und gefühlt auch noch gar nicht komplett draußen bin. Aber das ist okay, weil ich glaube, wir dürfen auch in den Prozessen Menschen mit hineinnehmen. So. Also ich bin in Therapie, das hat mir sehr geholfen, einfach da meine Probleme und dieses Loch einfach zu benennen und versuchen zu benennen. Einfach zu sagen, hey, mir geht's einfach gerade nicht gut. Und dass da jemand war, der mich stehen lassen konnte und mit mir diesen Schmerz, weil es war einfach ich hatte noch nie so einen tiefen Schmerz erlebt wie letztes Jahr. Und ich dachte, und es war für mich unerträglich. Also ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Und zwar, ich bin so dankbar, Shoutout an her. Wirklich, gute Frau.
Ich liebe Therapie, jetzt müssen wir echt mal kurz stressen. Ich finde Therapie und Jesus ist so eine geile Kombi und ich kann es jedem nur empfehlen. Weil ich hasse diesen Stereotyp, dass das Leute nicht sagen oder dass deswegen finde ich so geil, dass du so mutig bist, das einfach zu sagen. Oder dieses, dass es so eine gewisse Kategorie gestörter Menschen geht halt in Therapie und es nervt mich so, weil ich denke, ich empfehle das jedem. So, ich habe Therapie so geliebt, ich hatte da so Kenntnisse, ich bin da so geheilt rausgegangen.
So gut.
Und der Prozess ist ja nie dann zu Ende, nee, aber das, ja. Das, da zähle ich noch so viel von. Ja. Deswegen finde ich so geil, dass du das auch so erlebt hast.
Absolut. Würde ich auch immer empfehlen.
Und das finde ich auch, weil ich finde, was oft abschreckt, ist das, oh, so lange Wartezeiten und so weiter. Und ja, das ist krass. Und vor allem seit Corona, ja, das ist krass. Aber es lohnt sich so, da dran zu bleiben. Also wenn du gerade zuhörst und einen Arschtritt brauchst, dran zu bleiben, dann ist das deiner und Lauras und mein Arschtritt an dich.
Unbedingt.
Zu sagen, ja, dann halt das aus, dann lass dich auf Wartelisten setzen. Sag, hey, ich komme zu einer Kennenlernstunde, packen Sie mich bitte auf Ihre Warteliste. Und so, das ist nämlich so. Es ist zu geil, um so leichtfertig damit umzugehen.
Ja, genau. Ja. Richtig wichtig.
Okay, Therapie, Punkt 1.
Ja, Punkt 1 auf jeden Fall. Und Punkt 2, ich habe mich einfach auf den Weg gemacht. Ich habe einfach mich dafür, einfach, es war so schwer, mich dafür zu entscheiden, jeden Tag zu nehmen, wie er kommt und einfach Gott hinzugeben, zu sagen, okay Gott, du wirst mir die Kraft geben, die ich brauche. Du wirst mir die Liebe für Menschen geben, die ich brauche, weil ich habe gerade keine. Und ich möchte mich nicht verschließen. Ich möchte nicht diesen Schmerz dazu nutzen, um schlecht mit Menschen umzugehen. Und das war eine Entscheidung.
Boah, aber das ist ja heftig.
Das war richtig schwer, auch hierher zu kommen. Und ich habe das auch schon ein paar vom neuen Jahresteam gesagt, also von dem aktuellen. Damals war es das neue. Dass es mir so schwer gefallen ist, mich auf die einzulassen, weil ich eigentlich keinen Bock auf Menschen hatte und schon gar nicht auf Menschen, die ich nicht kenne und wo ich Anleiter bin. Und das war einfach eine Entscheidung, die sehr schwer war. Aber ich bin dankbar, dass ich diese Entscheidung damals getroffen habe, nicht aus Emotionen heraus zu handeln, sondern einfach zu wissen, hey, das ist mein Job hier und ich mag eigentlich Menschen. Gerade nicht so, aber es wird wieder kommen.
Das finde ich so mutig und das muss ich ehrlich sagen, da schneide ich mir gerade direkt eine Scheibe von ab und das nehme ich mit, weil ich merke, dass ich mich da schon manchmal echt gehen lassen kann und dann auch wie sagen kann, hey, mir geht's halt nicht gut, also bitte check das alle.
Ja.
Und so nach Motto, nehmt Rücksicht auf mich. Und eigentlich finde ich, hast du ja genau das anders gemacht. Du hast gesagt, hey, mir geht's nicht gut, aber das ist keine Ausrede, um mit anderen Leuten scheiße umzugehen, sondern ich entscheide mich dafür, trotzdem liebevoll zu sein und nicht alle Menschen an die Wand zu klatschen.
Ja.
Und ob das jetzt mal besser klappt oder nicht, ist einmal dahingestellt.
Ja.
Aber diese Entscheidung zu treffen, das finde ich schon mega besonders.
Ja, war krass. Und es war auch irgendwie etwas, was, also Gott spricht oft zu mir in Gedanken irgendwie, habe ich so Blitzgedanken und ich merke dann, und das war einer, so hey, nein, du gehst jetzt auf Menschen zu und lehnst sie nicht ab, weil, nur weil ich abgelehnt werde oder das so gefühlt habe. Und wirklich, es lief auch nicht immer gut. Ich sage ehrlich, es war auch Tage, wo ich mich entschuldigen musste bei Menschen, wo ich dachte so, hey, das war nicht cool, wie ich mit dir umgegangen bin. Es tut mir ehrlich leid. Es hat nichts mit dir zu tun. Das sind einfach Prozesse, die ich gerade gehe. Da musste ich auch lernen, mich zu entschuldigen und durfte da auch Stolz ein bisschen brechen. Ein bisschen viel. War schwer, aber wie gesagt, ich bin heute dankbar, dass ich diesen Schritt ins Ungewisse gewagt habe, weil das war.
Und das finde ich so mutig, einfach zu sagen, ich mache mich auf den Weg.
Ja. Ja, und ich habe in diesem Prozess immer wieder Gott gefragt, hey Gott, verstehst du, kannst du mich verstehen, wie ich mich gerade fühle, in diesem Schmerz, in diesem Leid? Und das ist etwas, was ich am meisten mit Gott erlebt habe im letzten Jahr, dass Gott genau weiß, wie ich mich fühle.
Wow.
Dass ich so Geschichten von Jesus durchgelesen habe und einfach gemerkt habe, boah, krass. Jesus wurde so hart abgelehnt. Und das, was ich gerade durchmache, ist nichts im Vergleich, was Jesus durchmachen musste. Er wurde von seiner Familie abgelehnt, von Freunden, von allen. Und dann steht da eine Menschenmenge und sagt, kreuzige ihn. Wie krass muss das bitte gewesen sein? Und er liebt sie trotzdem. Er liebt uns trotzdem, obwohl wir alle unsere Teilschuld haben, liebt uns Jesus und ist weitergegangen. Er hat es ausgehalten und wusste, hey, ich liebe euch. Und ich gehe vor euch ans Kreuz und möchte euch Freiheit schenken, obwohl wir es null verdienen.
Alter, wie du preachst, ey. So cool. Weil das stimmt, das ist wirklich so das, worauf wir uns zurückbesinnen dürfen und auch zu checken. Ja, das ist Jesus. Ich fand es so krass. Ich habe heute von Corey Asbury den Song Kind gehört. Und ich habe den also immer so gehört und da gab es eine Liedzeile, wo es darum ging, es geht viel so um Kindness, also so wie man, was ist denn übersetzt? Nettigkeit, finde ich, klingt so förmlich, aber einfach so Herzlichkeit, so dieses Miteinander. Und dann ist hier diese Zeile, dass er so ans Kreuz gegangen ist und dann heißt so, I guess that's what kindness looks like.
Hm. Oh, wow.
Und also ich glaube, diese Kindness, so sieht diese Herzlichkeit, diese Liebe, übersetzt das mal so, aus. Und es hat mich nochmal so anders getroffen heute, weil ich dachte, wow, was beschwere ich mich eigentlich? Was denke ich? Ich hätte das Anrecht, Menschen kacke zu finden. Da ist jemand, und wenn Jesus aufruft und sagt, hey, liebt einander, liebt, das ist so ein Gebot, ne? So das erste Gebot, liebt Gott und liebt die Menschen. Ja. Und dann so, hey, that's what kindness looks like. Mhm. Also so, Jesus ist so weit gegangen, weil wie du es auch, also eigentlich nochmal eine Umformulierung von dem, was du gesagt hast. Das ist der Inbegriff von Liebe und Herzlichkeit. Das heißt, bis ich da nicht bin, habe ich keinen Grund, mich zu beschweren. Weißt du, bis ich das selber nicht gecheckt habe.
Oh, ja.
Wow. Und das Coole ist ja, wir haben einen Gott, bei dem dürfen wir uns auskotzen und beschweren. Aber bei ihm, nicht bei anderen, gell? So irgendwie.
Ja. Ja, voll. Boah, es war ein intensives Jahr. Und was mir auch hilft oder geholfen hat, ist Musik tatsächlich auch. Und da gab es so ein Lied, ich weiß auch gar nicht, wie ich, also so random, ich habe es irgendwann in irgendeiner Playlist gehört, das heißt Something Beautiful, etwas Schönes. Und da ist eine Liedzeile auch, take this pain and make it something beautiful.
So, von wem ist das, falls man es nachhören möchte?
Ja,
weißt du's?
Muss ich rausholen.
Okay.
Ich weiß gerade nicht. Andrew Rip heißt er, glaube ich, der Sänger. Genau. Und also, nimm diesen Schmerz, den ich gerade spüre, Jesus, und mach etwas Schönes draus. Und ich weiß nicht, wie das aussehen soll, weil ich nichts Schönes gerade sehen kann. Aber ich weiß, dass ich eines Tages zurückschauen werde auf dieses Jahr und sagen kann, dass Gott was Gutes draus gemacht hat. Und das ist wirklich mein Gebet gewesen, jeden Tag. Und es hat sich lang nichts getan.
Krass.
Lang nichts. Es war wirklich eine krasse Dürrezeit.
Und ich finde aber, wenn du jetzt schon drüber redest, also ich weiß nicht, ob du das schon so sehen kannst, aber ich finde allein von dem, wie du mich gerade ermutigst, mit dem, was du erzählst oder wie krass inspirierend ich das finde, ist da, finde ich, schon voll die Schönheit draus entstanden.
Cool.
Also das ist so, und ich finde, das rechtfertigt das immer nicht.
Nee.
Und was ich auch wichtig finde, das durfte ich jetzt verstehen, auch so in den letzten Monaten, so ein Schmerz kommt ja nie von Gott, der sagt, ich schmeiß dich jetzt da rein, damit du das und das lernst. So, ich glaube, das ist immer vom Teufel, der da irgendwie, ich will, dass wir uns zur Berufung kommen, aber Gott ist ein Gott, der sagt, ich mach das into etwas beautiful, etwas Wunderschönes, weil der Teufel will da verdammen, der Teufel will rauben und stehlen, aber das erlaube ich ihm nicht. Dass er einem da vor die Füße schmeißt, das nehme ich und mach's in was Schönes. Und das, finde ich, ist ja so krass, das ist irgendwie so unser Gott, gell?
Voll.
Wow. Ja, und ich finde manchmal, wenn man sowas sagt, so, Laura, ich sehe da jetzt schon, dass da was Wunderschönes draus entstanden ist, ist das manchmal wie so eine weirde Seelsorge-Floskel, die irgendwie sowas, aber so meine ich es nicht.
Ja, ich weiß.
Genau, das wollte ich nochmal stressen.
Ja.
Weil es sind manchmal diese Ratschläge, die mehr Schläge sind als
alles andere. Ja, manchmal ist es so, das stimmt.
Ja, krass. Hey, eine Sache will ich noch drauf eingehen, und zwar unser Monatsthema diesen Monat ist ja Beziehung.
Ja.
Was ist dir denn, vielleicht mal so ganz kurz umrissen noch, was ist dir denn in Beziehungen und Freundschaften wichtig?
Ja, also ich bin ein krasser Beziehungsmensch, das habe ich vorhin schon gesagt. Und ich glaube, mir ist einfach Ehrlichkeit super wichtig geworden. Und einfach darüber zu reden. Also ich liebe Ehrlichkeit und Tiefe. Und da darf man eben auch sagen, wie es einem wirklich geht. Da hält man das auch zusammen aus irgendwie. Aber ich liebe es nicht, aber ich finde es wichtig, Konflikte anzusprechen. Also das gehört ja auch zur Ehrlichkeit dazu, dass man darüber reden kann und einfach Lösungen zusammensucht und sich gemeinsam da auf den Weg zu machen. Und ich liebe es, Glauben zu teilen. Ich liebe es, dass man zusammen beten kann, dass man zusammen Dinge vor Gott bringen kann. Und ja, ich liebe einfach Tiefgang. Also, und da ist Ehrlichkeit einfach ein krasser Bestandteil.
Wow, so special, was du erzählst. Richtig, richtig schön. Krass, Laura. Wir saßen jetzt schon eine ganze Weile zusammen, aber ich finde es einfach so, es macht mir so viel Spaß, es ist einfach so natürlich mit dir. Ich will dir noch zum Schluss eine letzte Frage stellen, die ich einmal an Podcast-Gästen stelle, und zwar, was ist dein Nummer-1-Wunsch an diese Generation junger Erwachsener?
Ja, ich wusste zwar, diese Frage kommt, aber ich weiß nie, was ich sagen soll. Oha, ich zerstöre gerade hier einiges. Mein Nummer-1-Wunsch ist, sich in Beziehungen zu investieren, die einen Mehrwert haben, die in guten und schlechten Zeiten da sind, wo Ehrlichkeit und Tiefgang einfach Raum haben, wo wo wir eben auch erzählen dürfen, wo wir Probleme haben, wo wir vielleicht auch im Glauben Struggle haben und einfach Leben teilen. Ich liebe es, Leben zu teilen. Und ich wünsche mir voll, dass wir Freunde in unserem Leben haben, wo wir das teilen dürfen.
Krass. So, so, so besonders. Was ein besonderer Wunsch. Den nehme ich. Yes, Laura, ich danke dir echt. Ich danke dir dafür das Teilen deines Herzens und ich merke, mich hast du voll inspiriert, da wo du sagst, hey, das war mein tägliches Gebet. Und auch wenn ich es nicht gespürt habe, nicht gemerkt habe, dass ich was ändere, das war mein tägliches Gebet, weil ich finde, wie schnell bin ich darin, dann aufzugeben und zu sagen, nö, Gott, weißt du, irgendwie nervst du mich gerade, du kannst mich mal. Aber zu sehen, boah, wie du da ins Gebet gehst und das dann irgendwie machst und einfach durchziehst, das inspiriert mich total. Deswegen vielen Dank dafür. Danke, dass du heute hier warst. Und auch dir danke ich, lieber SML-Hörer, liebe SML-Hörerin, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich so sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wenn du irgendwelches Feedback hast, dann melde dich doch richtig gerne an schlossmitlustig@wdl.de. Da kriegen wir ab und zu, kriegen der Jonas und ich da mal eine Mail und dann freue ich mich jedes Mal wie Schmidts Katze, muss ich sagen. Weil das einfach irgendwie ist, das ist so ein schönes Schmankerl zwischendrin.
Super.
Ja. Yes, also von daher, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da warst, Laura. Und wir sagen Tschüss.